Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Freundlich sei die Atmosphäre gewesen am Montag beim Treffen mit dem britischen Premier Boris Johnson. Doch greifbare Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen gäbe es nicht, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute im EU-Parlament.
Cela veut dire que le risque d'un no deal reste très réel.
Das Risiko eines No-Deal-Brexit, eines chaotischen Austritts Großbritanniens aus der EU ist also nach wie vor hoch. Wie bereiten sich deutsche Unternehmen vor auf den 31. Oktober? Dazu mehr in dieser Sendung. Außerdem im Programm, wie sich Vermögen weltweit verteilt, dargestellt in einer Studie der Allianz. Zunächst schauen wir aber, wie sich Vermögen vermehrt und sich auch aktuell vermehren lässt eventuell, und schalten in den Frankfurter Börsensaal zu meiner Kollegin Dorothee Holz. Die FED, die amerikanische Notenbank, die wird heute Abend ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Frau Holz, was wird denn da erwartet?
Ja, Anlagetipps gibt es auf jeden Fall nicht von dieser Seite, aber bei bevorstehenden Zinsentscheidungen gehen die Meinungen in der Expertenschar ja häufig auseinander. Aber diesmal rechnen praktisch alle FED-Beobachter damit, dass die Notenbank die Zinsen senkt, und zwar um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 1,75 bis 2%. Im Juli gab es die erste Zinssenkung seit der Finanzkrise. Damals hat die FED keine weiteren Schritte in Aussicht gestellt. Ja, und was hat sich eigentlich seit Juli geändert? Warum jetzt dieser mögliche Zinsschritt? Und diese Frage geht an David Kohl, Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Bär.
Ja, was hat sich seit Juli geändert? Vielleicht muss man noch einen Schritt zurückgehen. Was hat sich seit Jahresanfang geändert? Dort ist die amerikanische Zentralbank ist eben nicht mehr in diesem Zinserhöhungs-, Zinsnormalisierungsmodus, sondern sie hat sich, besinnt sich auf so eine Feinsteuerung des wirtschaftlichen Geschehens. Und da hat sie eben eine Zinssenkung schon durchgeführt im Juli. Und seit Juli sind die Indikatoren nicht unbedingt besser geworden, insbesondere wenn man sich auf die globale Ebene konzentriert. Und das waren die Risikofaktoren, die die US-Notenbank ausgemacht hatte im Juli. Und die sind nicht besser geworden. Also macht man hier noch mal ein bisschen mehr Feinsteuerung, um eben diesem entgegenzuwirken.
Feinsteuerung hört sich gut an, aber wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, weiß man gar nicht, ob das eigentlich notwendig ist. Denn die US-Wirtschaft muss man wirklich sagen, ist immer noch robust. Der für die Wirtschaft so wichtige Einzelhandel brummt. Der Dienstleistungssektor hat sich im August auch wieder erholt. Die Arbeitslosenquote auf Rekordtief. Ja, die Industrie schwächelt, ist aber nicht so wichtig für die US-Wirtschaft.
Ja, das ist vollkommen richtig. Aber man möchte genau dieses Wachstum, dieses robuste Wachstum, diesen robusten Zustand verstetigen. Und da sagt man, wir gehen ein bisschen mit den Zinsen zurück, eben nicht um mit einem, vielleicht mit einem Blick nur auf die inländische Konjunktur, aber eben auch auf die globale Konjunktur. Und von da gibt es immer noch Risiken, die dann auch für die US-Wirtschaft negative Dinge bedeuten können.
Handelsstreit und jetzt ein möglicher Konflikt Iran-USA?
Ja, es sind natürlich die geopolitischen Risikofaktoren, also der Streit mit China, insbesondere die möglichen Zölle, die dann auch die US-Wirtschaft belasten könnten, den Einzelhandel belasten könnten, Sie hatten es erwähnt. Und natürlich dann auch, wenn man über den Konsum redet, über den Einzelhandel redet, dann ist natürlich der Ölpreis, was bezahlt man für das Benzin an der Zapfsäule, extrem wichtig, denn dann wird im Einzelhandelsumsatz dann auch wieder gespart.
Gibt es vielleicht auch ein anderes Warnsignal? Die FED hat gestern und will heute am Geldmarkt massiv intervenieren, hat da richtig viel reingeschossen, weil die Geldmarktzinsen nach oben geschossen sind. Was heißt das denn?
Ja, das sind eher so technische Nachwehen von dem Aufkaufprogramm. Also die US-Notenbank hatte ja eben ähnlich wie die Europäische Zentralbank viel Liquidität in den Markt gegeben. Man versucht das zurückzufahren. Man hat gedacht, man hätte es schon genug zurückgefahren, aber man denkt immer, es ist genug Liquidität da. Jetzt war es ein Warnzeichen, da ist vielleicht nicht genug Liquidität da. Man gewöhnt sich eigentlich an diese neue Welt, in der relativ viel Liquidität im Interbankenmarkt da sein muss, um die Geschäfte zu setteln. Und da ist man kalt überrascht worden, muss man sagen, von der US-Notenbank. Hat das jetzt natürlich zusätzlich Liquiditätsspritzen mehr oder weniger behoben.
Welche Rolle spielt Herr Trump? Der fordert ja sogar Nullzinsen. Das ist natürlich absurd, aber ist der Druck so stark auf die FED?
Ich glaube nicht wirklich von dem Präsidenten selbst. Also da ist die US-Notenbank, alles was wir hören von der US-Notenbank, ziemlich unbeirrt und ziemlich unpolitisch, wie sie sich darstellt. Und man kann auch jetzt mit der etwas niedrigeren Inflationsrate, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, durchaus argumentieren und sagen, die Zinsen dürfen wir ein Stück nach hinten nehmen.
Was machen die Märkte in diesem Spiel aus? Ein bisschen hat man das Gefühl, die Notenbank sind Getriebene der Märkte, oder nicht nur ein bisschen?
Da ist es auf jeden Fall ein Zusammenspiel zwischen Notenbank und den Finanzmärkten. Sie dürfen nicht vergessen, es ist eben nicht nur der kurzfristige Zins, der hier die Wirtschaft beeinflusst, sondern auch die langfristigen Zinsen, die Aufschläge, die Unternehmen zahlen müssen für ihre Beleihung und dann auch die Aktienmärkte. Und da muss man ein Auge drauf haben als Zentralbank, insbesondere wenn die Zinsniveaus ja relativ nah bei Null ist, also wenn die direkte Steuerung so eingeschränkt ist wie heute.
Zum Schluss noch ein Blick auf die Wechselkurse. Die EZB hat die Zinsen gesenkt, der Euro ging nach unten, der Dollar wurde stärker. Droht jetzt ein Abwertungswettlauf, eine Abwertungsspirale?
Sie haben die Bewegungen erwähnt, aber die sind eigentlich zu moderat, um hier wirklich von einer Abwertungsspirale zu reden. Wir sind immer noch in diesen Regionen zwischen 1,09, 1,11. Das heißt, hier hat es keinen wirklichen Trendausbruch gegeben bei den Wechselkursen. Von daher würde es sehr überraschend sein, wenn man hier die Trendfolger darauf aufspringen würden und hier von einem Abwertungswettlauf ausgehen könnten.
Vielen Dank, das war David Kohl von Julius Bär.
Dann schauen wir doch mal, Frau Holz, auf den Devisenmarkt und auch auf den Aktienmarkt. Wie hält sich denn der DAX aktuell im Vorfeld des US-Zinsentscheids?
Ja, Zinssenkungen sind ja am Aktienmarkt immer herzlich willkommen. Und so wagt sich der DAX dann auch nach zwei Verlusttagen wieder in die Pluszone. Aber es geht nur um 10 Pünktchen hoch auf 12.382. Und die Aussicht auf niedrigere US-Zinsen schwächt den Dollar leicht. Der Euro kann sich im Gegenzug etwas verbessern. Der Euro notiert bei einem Dollar 10,45. Also schon die Erwartung auf einen möglichen Zinsschritt hat am Währungsmarkt Auswirkungen. Aber wie Herr Kohl sagte, tatsächlich keine großen.
Die Deutsche Bank hat laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung Ärger mit den Bankenaufsehern der EZB. Worum geht's da?
Angeblich prüft die Europäische Zentralbank die Eröffnung eines Verfahrens gegen die Deutsche Bank. Die EZB wirft dem Institut vor, zwischen 2014 und 2017 eigene Anleihen zurückgekauft zu haben, allerdings ohne Erlaubnis. Mit diesem Rückkauf, es geht da um nachrangige Anleihen, soll der Markt flüssig gehalten werden. Aber tatsächlich muss es zunächst genehmigt werden. Deutsche Bank-Aktien dennoch leicht im Plus. Sehr gefragt sind Aktien des Online-Zahlungsanbieters Wirecard. Wirecard hat mit einer Tochter des riesigen japanischen Telekom-Konzerns SoftBank eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Und davon verspricht man sich viel. Wirecard will in Japan und Südkorea expandieren, die Aktien auf dem ersten Platz.
Und dann gibt es noch Zahlen zum europäischen Automarkt. Der ist im August ja regelrecht eingebrochen. Hinterlässt das Spuren heute?
Das hinterlässt Spuren. Bei Daimler geht es leicht hoch, denn Daimler konnte gegen den Trend kräftig zulegen. BMW und VW hatten aber Bremsspuren und deren Aktien sind leicht unter Druck.
Und FedEx, der US-Logistikkonzern, der hat mit einer Gewinnwarnung überrascht. Zieht das auch die Postaktie nach unten?
Allerdings, die Aktien verlieren 1,5%. FedEx und die Post stehen ja auch als ein Konjunktursignal. Und da fürchtet man, dass sich die schwache Weltkonjunktur auswirkt.
Dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
Kräftige Kursgewinne gibt es da. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 96 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf minus 0,50%. Und Gold verteuert sich um 3 Dollar auf 1.502 Dollar.
Dorothea Holz war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Für Anleger war das vergangene Jahr ja eher durchwachsen. Und das zeigt sich nun auch beim Geldvermögen, wie der jährlich erscheinende Bericht der Allianz zeigt. Erstmals seit der Finanzkrise 2008 ist das weltweite Bruttovermögen der Menschen, das aus Bargeld, Bankeinlagen und Wertpapieren sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen und Pensionsfonds besteht, leicht geschrumpft. Nur nicht in Deutschland. Was dahinter steckt und wie sich der Reichtum nun global verteilt, das hat sich Mischa Erhardt angeschaut.
Handelskriege, Brexit und geopolitische Spannungen vielerorts, all dies hat die Finanzmärkte im vergangenen Jahr in ihren Bann geschlagen. Und das lässt sich auch an den Vermögen weltweit ablesen.
Die Finanzmärkte waren sozusagen der Spiegel all dieser Unsicherheiten. Und das erzeugt am Ende keine Gewinner. Dinge wie ein Handelskrieg, die machen alle zu Verlierern. Und das können wir auch in der Vermögensentwicklung des letzten Jahres sehen.
Sagt der Chefvolkswirt der Allianzgruppe Michael Heise. So sind die Bruttovermögen weltweit um 0,1% zurückgegangen. Und zum ersten Mal trifft der Rückgang Industrie- und Schwellenländer gleichermaßen. Selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2008 war das nicht der Fall. Für ihren Vermögensbericht hat die Allianz 53 Länder weltweit untersucht. Dabei konstatiert Studienautor Arne Holzhausen gerade für die USA und Europa einen Rückgang von Menschen, die sich, was ihre Vermögen betrifft, der globalen Oberklasse zurechnen können. Allerdings sind das, im Vergleich zu Menschen in anderen Ländern in der Welt, nicht die reichsten Menschen in den USA und Europa.
Das ist eher die Mitte der Gesellschaft gewesen, die noch am Anfang des Jahrtausends sagen konnte, im globalen Maßstab gehöre ich zu den Oberen. aber mittlerweile eben nicht mehr, die runtergegangen sind, die abgerutscht sind. Und diese Entwicklung erklärt natürlich auch einige der politischen Schwierigkeiten, die wir in letzter Zeit gerade in diesen beiden Regionen gesehen haben,
sagt Studienautor Arne Holzhausen. Blickt man auf die Vermögen hierzulande, sind zwei Trends auffällig. Zum einen konnte Deutschland sich dem allgemeinen Trend entziehen, denn hier sind die Vermögen insgesamt um 2,2% auch im vergangenen Jahr gestiegen. Denn die Deutschen zählen weltweit und innerhalb Europas quasi zu den Sparweltmeistern. Eine Rekordsumme von knapp 250 Milliarden Euro haben sie im vergangenen Jahr ihrer Vermögensbildung neu zugeführt, sprich angelegt oder zum Sparen geparkt. Michael Heise.
Das ist so viel wie im gesamten übrigen Euroraum zusammen. Also die Deutschen sparen mit Macht gegen diese Dürre bei Zinsen und bei den Kapitalerträgen an.
Die Sparneigung hierzulande hat sogar die Verluste an den Aktienmärkten mehr als ausgeglichen, sodass ein Zuwachs an Vermögen unter dem Strich steht, auch wegen eines gut laufenden Arbeitsmarktes und steigenden Löhnen. In der Rangliste der Pro-Kopf-Vermögen rangiert Deutschland nach wie vor auf Platz 18 weltweit. Führend sind hier mit Abstand nach wie vor die USA und die Schweiz. Das sagt aber noch nichts über die Verteilung der Vermögen aus. Denn da gehören die USA immer zu den Ländern, wo die Vermögen ziemlich ungleich verteilt sind. Doch auch Deutschland ist in dieser Rangfolge um zwei Plätze abgerutscht.
Deutschland gehört leider nicht zu den egalitären Ländern, im Gegenteil eher zu denen, wo die Vermögensverteilung relativ ungleich ist. Zwei Plätze nach unten ist jetzt allerdings auch keine dramatische Entwicklung,
sagt Arne Holzhausen. Für die nahe Zukunft schätzen die Ökonomen, dass die Lage an den Finanzmärkten Risiken ausgesetzt bleibt. Zudem seien die Renditeerwartungen für Vermögen eher mau. Das könnte die Sparanstrengung hierzulande verstärken und sich so möglicherweise negativ auf die Konjunktur auswirken. Denn je mehr gespart wird, desto weniger Geld bleibt für den Konsum.
Die Allianz Vermögensstudie hat sich Mischa Erhardt angeschaut. Und da ist er wieder, der B-Day. Schon einmal haben sich deutsche Unternehmen versucht, auf den Brexit-Tag vorzubereiten, vor dem 29. März damals. Der Autobauer BMW, der legte damals sogar sein Miniwerk in Oxford vorübergehend still, um das schlimmste Chaos zu vermeiden. Ein halbes Jahr später nun ein sehr ähnliches Szenario. Viel Unsicherheit und eine schwindende Hoffnung, dass in letzter Minute doch noch ein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien zustande kommt. Wie gehen deutsche Unternehmen nun mit dem drohenden Brexit-Chaos um? Die Lage hat heute der Industrieverband BDI skizziert und es ist ein ziemlich düsteres Bild dabei herausgekommen. Aus Berlin, Theo Gers.
Die deutsche Wirtschaft ist fassungslos, frustriert und schlägt Alarm. Sollte es am 31. Oktober zum harten Brexit kommen, sind knapp 100.000 Jobs hierzulande akut bedroht. Grenzkontrollen und Staus an den Grenzübergängen, Zölle und ein schwaches britisches Pfund, das deutsche Exporte nach Großbritannien schon jetzt verteuert, würden damit knapp 20% aller Jobs kosten, die hierzulande am Großbritannien-Geschäft hängen, warnt Joachim Lang, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Insgesamt seien es derzeit noch 500.000 Jobs.
Wir schätzen, dass ein hoher fünfstelliger Anteil davon betroffen sein könnte. Also insgesamt schon eine Situation, die alle Kräfte anspannen sollte, doch noch zu einer Lösung zu kommen.
Doch genau danach sieht es angesichts der politischen Krise in Großbritannien gerade nicht aus. Der BDI kann überhaupt keinen Plan Londons erkennen, um einen No-Deal-Brexit noch zu vermeiden. Ausgerechnet Großbritannien sei derzeit das Land, das am schlechtesten auf alle Eventualitäten vorbereitet sei. Joachim Lang hat deshalb nur einen Rat.
Die Unternehmen sollten sich auf einen harten Halloween vorbereiten, denn es kann die Situation entstehen, dass es zu einem harten Brexit kommt, also ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne ein Abkommen. Damit wäre dann auch nicht klar, welche Rechtslage zum 1. November gilt.
Frustriert sind die Unternehmer noch deshalb, weil sie bereits zum ursprünglichen Austrittsdatum Ende März Millionenbeträge ausgegeben hatten, um sich vorzubereiten. Als dann der Brexit verschoben wurde, war alles für die Katz. Das soll nicht wieder passieren und weil vor allem eine nochmalige Last-Minute-Verschiebung besonders teuer wäre, stellt die deutsche Wirtschaft Bedingungen.
Eine weitere Verschiebung sollte es nur geben, wenn klar ist, warum und wofür verschoben wird. Also es muss einen klaren Grund geben. Und es muss von britischer Seite ein Plan vorgelegt werden, was man mit dieser Zeit auch anstellen möchte.
Volkswirtschaftlich könnte der drohende harte Brexit zudem sämtliche Resthoffnungen auf Wachstum in diesem Jahr zunichte machen. Höchstens 0,5% Wachstum sind aus BDI-Sicht in diesem Jahr noch möglich. Im Falle eines harten Brexits ohne Abkommen ginge das gegen Null. Vom Brexit profitieren wird nur eine ganz kleine Gruppe deutscher Unternehmen. Die Discounter Lidl und Aldi. Sie wollen ihre Kernkompetenz voll ausspielen und die Briten, die wegen des Brexits spürbar weniger Geld in der Tasche haben werden, mit niedrigen Preisen ködern. Allein Aldi will in diesem Jahr 100 neue Märkte eröffnen. Lidl spricht von 40 neuen Filialen.
Aus Berlin berichtete Theo Gers. Paketboten sollen künftig besser vor Ausbeutung geschützt werden. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Und zwar will die Bundesregierung die großen Paketdienste stärker für die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen in die Pflicht nehmen. Das Kabinett gab grünes Licht für einen Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, mit dem die sogenannte Nachunternehmerhaftung auf die Kurier-, Express- und Paketbranche ausgeweitet wird. Damit haften die großen Paketdienste dafür, dass von ihnen beauftragte Subunternehmer bei der Paketzustellung Sozialbeiträge korrekt abführen. Eine ähnliche Regelung gibt es bereits für die Bau- und die Fleischbranche. Immer mehr Menschen gehen zu den Tafeln in Deutschland, um sich dort mit Lebensmitteln zu versorgen. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der regelmäßigen Kunden um 10% auf aktuell 1,65 Millionen gestiegen. Das teilte der Dachverband Tafel Deutschland heute mit.
Die Tafeln sind die größte Organisation, die Lebensmittel rettet, und zwar im Jahr 265.000 Tonnen. Das ist ein unvorstellbarer Überfluss, wenn man sich vor Augen führt, dass in Deutschland ca. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet werden. Das heißt, die Tafeln retten sehr viel. Aber wenn man sich überlegt, dass auf dieser Welt alle 10 Sekunden ein Kind verhungert und wir 18 Millionen Tonnen Lebensmittel nur in Deutschland verschwenden, das nenne ich, Sie werden mir das nachsehen, das ist pervers.
So Verbandchef Jochen Brühl. Immer mehr Zuwanderer in Deutschland sind erwerbstätig. Ende 2018 wurde hier sogar ein historischer Höchststand erreicht, so die Industriestaatenorganisation OECD. Allerdings, die Jobqualität sei häufig bescheiden. Auch die Zahl der Zuwanderer, die für ihre Tätigkeit eigentlich überqualifiziert seien, sei gestiegen. Als Zuwanderer gelten laut OECD im Ausland geborene Menschen, auch wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. Flüchtlinge werden berücksichtigt, wenn sie einen Schutzstatus erhalten haben. Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland geht zurück, und zwar besonders im Bereich der forschungs- und entwicklungsintensiven Industriezweige. Das teilte das ZEW, das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, mit. Insgesamt seien im vergangenen Jahr in Deutschland 155.000 Unternehmen gegründet worden, 6.000 weniger als 2017. Knapp 5,6 Millionen Hartz-IV-Empfänger erhalten ab Januar nächsten Jahres mehr Geld. Die monatlichen Zahlungen für den Lebensunterhalt steigen um 8 Euro auf 432 Euro für alleinstehende Erwachsene. Das Kabinett billigte heute eine entsprechende Verordnung aus dem Bundesarbeitsministerium. Die Erhöhung der Regelsätze orientiert sich an der Preis- und Lohnentwicklung.
Günter Hetzke, vielen Dank. Die Zahl der Auszubildenden ist in den vergangenen Jahren wieder gestiegen. Die Lage hat sich also etwas entspannt. Und dennoch ist es oft so, dass Jugendliche und Betriebe nicht zueinander finden. Dabei geht es um Attraktivität, aber nicht unbedingt um unterschiedliche Gehaltsvorstellungen und zuweilen auch um eine zu große räumliche Distanz. Die Bertelsmann Stiftung hat dieses sogenannte Passungsproblem auf dem Ausbildungsmarkt untersucht, das sich je nach Region ganz unterschiedlich darstellt. Tim Belke mit den Details.
Es ist ein bekanntes Problem. Auf der einen Seite finden Jugendliche keine Lehrstelle. Vergangenes Jahr ging es fast 80.000 Schulabgängern so. Andererseits finden Betriebe keine Azubis. 58.000 Ausbildungsplätze konnten vergangenes Jahr nicht besetzt werden. 3,5-mal so viele wie noch vor 10 Jahren. Das ist ein Ergebnis des Ländermonitors berufliche Bildung. Wissenschaftler der Universität Göttingen haben dafür mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung statistische Daten ausgewertet. Am häufigsten seien eigenschaftsbezogene Gründe schuld daran, dass es nicht passt, sagt Claudia Burkhardt, Berufsbildungsexpertin der Bertelsmann Stiftung.
Das bedeutet, dass Betriebe eigentlich mit den Qualifikationen der Jugendlichen nicht einverstanden sind, dass ihnen vielleicht der Schulabschluss nicht gefällt oder sie sonst sagen, diese Jugendlichen halten wir für nicht geeignet. Oder aber auch, dass Jugendliche sagen, ich möchte eigentlich in diesem Betrieb, zum Beispiel in einem Klein- oder Kleinstbetrieb, keine Ausbildung machen.
In einem Drittel der Fälle liegt es an den Berufswünschen der Bewerber, die sich nicht immer mit den angebotenen Lehrstellen decken. Ein Ergebnis, das auch Ute Horstkötter-Starke aus der Praxiserfahrung bestätigt. Sie leitet den Bereich berufliche Bildung bei der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld.
Es ist erfahrungsgemäß so, dass bei jungen Leuten bestimmte Berufsbilder stark im Trend liegen und im Fokus ihrer Überlegungen stehen. Manchmal lohnt es sich durchaus, mal rechts und links zu schauen und sich Berufsbilder anzuschauen, die vielleicht im ersten Blick gar nicht so interessant sind, aber beim zweiten Hinschauen spannend werden.
Im Hotel- und Gastronomiegewerbe oder in Reinigungsberufen etwa gibt es mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. In Informatikberufen oder bei medizinischen Fachangestellten ist es umgekehrt. Ein dritter Grund, warum es zwischen Ausbildungsbetrieben und Azubis nicht immer passt, ist regional begründet. In Bayern und durch die demografische Entwicklung auch in Ostdeutschland gibt es mehr Lehrstellen als Schulabgänger. In den westdeutschen Flächenländern dagegen gibt es schon rein rechnerisch nicht für alle einen Ausbildungsplatz. Politik, Schule und Betriebe müssten gemeinsam daran arbeiten, diese Problematik zu beheben, meint die Gütersloher Stiftung.
Zum Beispiel schlagen wir vor, dass es mehr Praktika geben muss. Also es müssen mehr Jugendliche herangeführt werden an die Betriebe, damit Vorurteile abgebaut werden auf beiden Seiten. Wir brauchen allerdings auch in Regionen, wo Jugendliche, selbst wenn alle Plätze besetzt werden können, immer noch ohne Ausbildungsstelle bleiben, ein zusätzliches Angebot an Ausbildungsplätzen, die vielleicht öffentlich gefördert sind.
Eine Art Ausbildungsgarantie also für Bewerber, die bisher leer ausgegangen sind.
Über die Bertelsmann-Studie zum Ausbildungsmarkt Tim Belke. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Nach der Genehmigung ihres Milliardendeals durch die EU-Wettbewerbshüter können die Energiekonzerne RWE und E.ON jetzt die Neuaufteilung ihrer Geschäftsfelder umsetzen. Und die Kommentatoren überlegen, wer dabei am Ende besser dastehen wird.
Chancen und Risiken für beide Konzerne erläutert die Börsenzeitung. E.ON erhält mit der Übernahme zusätzliche sichere Milliardeneinnahmen aus den Netzen, türmt aber zugleich einen gefährlich hohen Schuldenberg auf. Kommt eines Tages die Zinswende, könnte das Konstrukt zusammenbrechen. RWE tauscht durch den Deal gleichsam die sicheren Dividenden der Tochter Innogy gegen höhere, aber unsichere Erträge aus erneuerbaren Energien. Am Ende könnten nach all den Ausgliederungen, Abspaltungen, Fusionen und Börsengängen die Investmentbanker am meisten verdient haben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht einen leichten Vorteil für RWE. Gut möglich, dass RWE-Chef Schmitz mit der Übernahme des Ökostromgeschäfts und der konsequenten Ausrichtung auf die Energieerzeugung den besseren Part erwischt hat. Die Strom-Großhandelspreise zeigen stetig nach oben. Und wenn die Energiewende ernst gemeint ist, muss die Politik bei den Förderbedingungen für Ökostrom nachbessern. Die Börse jedenfalls hat ihr Urteil gefällt. Seit der Deal vor anderthalb Jahren verkündet wurde, ist die RWE-Aktie um fast ein Drittel gestiegen, während E.ON auf der Stelle tritt. Und wo bleiben die Kunden, fragt sich der Wiesbadener Kurier angesichts eines künftigen E.ON-Marktanteils von 70%. Ob der neue Riese den Privatverbraucher melkt, hängt von der bisher eher unterentwickelten Wechselbereitschaft der Haushalte ab. Denn der Wettbewerb wird nicht vollständig ausgehebelt. Verbraucher müssen jetzt allerdings noch intensiver die Tarife beobachten und dann auch handeln. Thema der neuen Osnabrücker Zeitung ist eine aktuelle Studie, nach der Frauen in Deutschland im Durchschnitt gut ein Viertel weniger Rente beziehen als Männer. Diese Rentenlücke ist alles andere als ein Ruhmesblatt für eine Marktwirtschaft, die sozial sein will und Chancengleichheit propagiert. Viele Faktoren spielen eine Rolle: die niedrigere Erwerbsquote von Frauen, geringere Arbeitszeiten, familienbedingte Erwerbspausen, Arbeit in schlechter bezahlten Berufen. Lohn und daraus folgend Rentenlücken lassen sich damit logisch erklären, besser werden sie dadurch aber nicht. Denn zu einem guten Teil sind sie Resultat ungerechter Arbeitsteilung, vor allem dann, wenn es um Kindererziehung und die Pflege Angehöriger geht.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute und mit meinem Kollegen Andreas Diehl. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.